Deutschlandfunk. Hintergrund.
Nächste Haltestelle. Harthöhe. Nordwache.
Hier ein Personalausweis, einmal bitte. Der Herr Schimmeck, der steht vor mir.
Hallihallo. Wir fahren jetzt zum Büro von General Leinhaus.
Die Bonner Harthöhe, noch immer Hauptsitz des Bundesministeriums der Verteidigung, ist so weitläufig, dass man gerne mal das Auto nimmt.
Rechts rum bitte. Ich freue mich jetzt schon auf die Aufgabe, weil wir ja im Grunde als Aufbaustab schon viele Dinge jetzt vorbereiten, die ich dann im Kommando wahrnehmen darf.
Ludwig Leinhaus kann es kaum erwarten. Morgen wird er vom Luftwaffengeneralmajor zum Generalleutnant 3 Sterne befördert, ist Chef des neuen Bundeswehrkommandos CIR. Cyber wird eine eigene Teilstreitkraft der Bundeswehr. Grundfarbe Anthrazit. Mit eingebettetem Schriftzug in Melonengelb.
Wir werden jetzt am 1.4. das Dach des neuen Organisationsbereiches aufstellen, das sogenannte Kommando, Cyberinformationsraum. Wir werden dort starten mit ungefähr 260 Leuten, zivile Kolleginnen und Kollegen und Soldatinnen und Soldaten.
Der General ist 1975 beim Militär angetreten, direkt vom Gymnasium.
Nie wieder rausgekommen. Ich wollte eigentlich 2 Jahre machen bei der Bundeswehr.
Bei der Bundeswehr studierte er Elektrotechnik. Es folgten, so heißt das auf gut Militärdeutsch, Verwendungen im Bereich der Nachrichtengewinnung und elektronischen Kampfführung. Die kommenden 3 Monate, sagt der künftige Inspekteur, seien eine Selbstfindungsphase.
Das heißt, meine Aufgabe besteht darin, dieses Kommando zu einer Einheit zu formen.
Am 1. Juli werden dann Truppen unterstellt.
Das heißt, wir werden dann aufwachsen zu einem Personalkörper von ungefähr 13.000 Mann.
Verteilt über die Republik. Cyberinspekteur Leinhaus wird seinen Kollegen von Heer, Luftwaffe, Marine, Streitkräftebasis und Sanitätsdienst gleichgestellt, womit Cyber zu einer eigenständigen strategischen Dimension aufsteigt.
Mit der neu geschaffenen Struktur werden die Kompetenzen und Fähigkeiten gebündelt. So wappnet sich die Bundeswehr für die schnelllebige IT-Welt.
Deutschlands Freiheit, tönt die aktuelle Anzeigenkampagne der Bundeswehr, wird auch im Cyberraum verteidigt.
Wir schlagen uns jetzt mal durch die Baustelle.
Das neue Kommando residiert nicht oben auf der Harthöhe, sondern unten am Rhein. In einem recht schmucken Gebäudekomplex, bislang von einer großen Anwaltsfirma genutzt. Ein Oberstleutnant führt auf die Dachterrasse der künftigen Wirkungsstätte.
Hier ist das Kommando-Zill mit den ersten 200 knapp 60 Angehörigen, die sich also um den Aufbau und um die Voraussetzungen kümmern, dass zum 1. Juli dann im Grunde 13.000 Soldaten geführt werden können und die Dienststellen.
Im neuen Lagezentrum stehen leere Büromöbel herum. Handwerker sägen, hämmern, pinseln. Alles soll hier bewusst anders sein, erklärt Fregattenkapitän Lars Ruth, Mitglied im Cyberaufbaustab.
Wir wollen ja nicht so sein wie alle anderen, sonst bräuchte man uns nicht. Dann wäre ja alles gut gewesen.
Gut war es offenbar nicht.
Wir machen Dinge unkonventionell, weil wir wenig Personal haben und fast keine Zeit. Aber das Ziel relativ wichtig ist. Und deshalb gibt es immer Überraschungen.
Cyber ist ein Albtraum für traditionelle Militärs, weil das Terrain nicht greifbar und ständig in Bewegung ist, weil der Gegner meist unsichtbar bleibt und unberechenbar.
Die Akteure sind natürlich genauso vielseitig. Das kann der Hacker sein, der etwas versucht aus Antrieb, eigenem Antrieb. Das können kriminelle Akte sein, das können terroristische Bedrohungen sein oder das können auch staatliche Aktivitäten sein.
Hacker, Ganoven, Terroristen, pubertierende Computerkids. Oder Staaten mit ihren Agenten und Cyberkriegern.
Es geht damit los, dass sie Datenklau, Datendiebstahl haben oder Ausspähen von Daten, Manipulation von Informationen von Daten, bis hin zum sogenannten Denial of Service, das heißt, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr machen können.
General Leinhaus versucht, den Job zu umreißen.
Es geht aber auch weiter, dass sie bestimmte Bereiche haben, wo sie damit auch Leib und Leben gefährden, wenn sie zum Beispiel sich Angriffe auf Krankenhäuser vorstellen. Aber auch das Ausnutzen und Manipulation in sozialen Medien mit dem Versuch, sag ich mal, unsere demokratische Grundordnung zu untergraben. Denken Sie an den Fall Lisa, das ist ein schönes Beispiel dafür.
Der Fall Lisa, der war fürwahr kurios.
Am 18. Januar
2016 verkündet der erste Kanal des russischen Fernsehens:
Ans Licht kommen Indizien, dass die Migranten in Deutschland anfangen, die minderjährigen Kinder zu vergewaltigen.
Ein Korrespondent berichtet aus Berlin, ein 13-jähriges Mädchen, Lisa aus Marzahn, sei sei am 11. Januar wie immer mit dem Bus zur Schule gefahren, am Eingang der S-Bahn-Station Mahlsdorf jedoch verschwunden. Eine Tante tritt auf. Lisa sei in ein Auto mit mehreren Männern eingestiegen, erzählt sie, in einer fremden Wohnung dann vergewaltigt worden.
Es waren drei. Sie waren Ausländer.
Es folgen Bilder einer Demo empörter Russlanddeutscher in Marzahn. Männer drohen mit Gewalt. Weinende Frauen wettern gegen Asylanten. Die Polizei, heißt es, wolle alles vertuschen, kein Verfahren eröffnen, die Verbrecher nicht verfolgen. Die Krönung, ein langes Video, in dem ein angeblicher Täter mit Abscheulichkeiten prahlt. Sogar Außenminister Sergei Lavrov schaltet sich ein.
Ich hoffe, es gibt keine Wiederholung von Fällen wie dem mit unserem Mädchen Lisa.
Die NPD springt auf. Russlanddeutsche ziehen vor das Berliner Kanzleramt.
Wir verlangen vor allem erstmal Flüchtlingszustrom stoppen.
Ich denke, Wahrheit und Gerechtigkeit müssen in diesem Fall obsiegen. Und ich hoffe, dass die Migrationsprobleme nicht zu dem Versuch führen werden, die Realität mit Political Correctness aufzupolieren, wegen einiger innerdeutscher Absichten, denn das wäre falsch.
Doch bald stellt sich heraus, alles Fake. Lisa war bei einem 19-jährigen Freund abgetaucht, es gab keine Entführung, keine Vergewaltigung. War es ein Test, eine Fingerübung der russischen Propaganda? Ein Cyberkrieg war es sicher nicht. Wie verwundbar sind unsere IT-Systeme wirklich?
Ich glaube, man muss aber da unterscheiden zwischen was geht und wie vor allem auch Militärs agieren.
Sagt Thomas Reinhold, Informatiker, Psychologe und Fellow am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Im Augenblick sind IT-Systeme halt, weil man auch jahrelang sich da wenig Gedanken darüber gemacht hat, halt einfach angreifbar. Das heißt, sie werden problemlos jederzeit irgendwo ein System finden, was offen ist, was sie kaputt machen können. So ähnlich wie sie in die Mönckebergstraße gehen können und irgendein x-beliebiges Schaufenster einen Stein werfen. Also Vandalismus ist sehr einfach und im Internet finden sie so viele, es gibt ja sogar Suchmaschinen, mit denen man so offene Industriesysteme finden kann.
Militärisch interessante Ziele seien meist deutlich besser geschützt.
Da steigt das Level für, was ist machbar, schon enorm viel höher.
Die staatliche Betriebsamkeit jedenfalls ist enorm. In der neuen Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung vom November 2016 heißt es,
im Bundeskriminalamt BKA erfolgt die Einrichtung einer spezialisierten Ermittlungseinheit, Quick Reaction Force. Im BFV werden Mobile Cyberteams aufgebaut. Im Verteidigungsbereich übernimmt diese Aufgabe der militärische Abschirmdienst MAD. Der Bundesnachrichtendienst BND kann, unter Beachtung seiner rechtlichen Möglichkeiten, einen Angriff sowohl in der Vorbereitungs- als auch in der Durchführungsphase beobachten. Auch die Bundeswehr kann mit ihren Organisationselementen innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen Beiträge zur gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge leisten.
Am Berliner Sitz des Verteidigungsministeriums gibt es schon seit vergangenem Herbst eine Abteilung Cyber- und Informationstechnik, geführt vom ehemaligen ThyssenKrupp-Manager Klaus Hardy Mühleck. Im BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, werden ebenfalls mobile Incident Response Teams eingerichtet. Seit 2011 betreibt das BSI ein nationales Cyberabwehrzentrum, in das auch Verfassungsschutz, Katastrophenhelfer, BKA, Bundespolizei, Zoll, BND und Bundeswehr eingebunden sind. Wobei Vertreter der Bundeswehr, wenn man einem Bericht des Bundesrechnungshofes von 2014 Glauben schenkt, jahrelang nicht einmal bei den gemeinsamen Sitzungen auftauchten.
Also dazu kann ich nichts sagen. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wovon geredet wird.
Der General wirkt ein wenig überrumpelt, fängt sich aber schnell wieder.
Also wir haben ein nationales Cyberabwehrzentrum, da sind wir mit vertreten, das wird auch erweitert werden.
Die deutsche Cybersicherheitsarchitektur hat viele Flure, vielleicht zu viele, deutet Friedensforscher Reinhold an.
Als Staatsbürger würde ich sagen, ich hoffe, dass es strukturiert ist. Es wirkt aber nicht so.
Die Dinge vermischen sich, erklärte Verteidigungsstaatssekretärin Katrin Suder schon im April vergangenen Jahres bei einer Anhörung im Bundestag.
In Summe hat sich der Cyberraum zu einem internationalen und strategischen Handlungsraum entwickelt, der sich den klassischen Kategorien in manchen Dimensionen, nicht in allen, entzieht. Das heißt, was meinen wir damit? Im Cyberraum existieren in dem Sinne keine Grenzen. Das Internet lässt sich so schwer an Staatsgrenzen festhalten. Angriffe können damit weltweit wirken und werden auch stetig weiterentwickelt und verfeinert. Die Grenzen zwischen Krieg und Frieden, innerer, äußerer Sicherheit oder auch kriminell und politisch motivierten Angriffen verschwimmen.
Beim neuen Cyberkommando trägt man ein marineblaues Barett, dazu ein Abzeichen mit Weltkugel, Doppelblitz und Schild. Über konkrete Kampfkonstellationen spricht man hier ungern.
Besonders beunruhigt mich die Gefahr, die potenziell durch Terrorismus entsteht.
Also detaillierte Szenarien will ich gar nicht groß nennen, aber ganz grundsätzlich macht mir am meisten Sorgen diese Überlappung aus Zivilgesellschaft und Militär.
Weil zivile Nutzer zum Werkzeug von Angreifern werden könnten, sagt Fregattenkapitän Ruth.
Und dass wir unser Gewaltmonopol im Staat verlieren an irgendwelche unorganisierten Gruppen, die halt den Cyberraum als Vehikel nutzen.
Erstes Ziel, erklärt der General, der Schutz der eigenen Computersysteme.
Die zweite Rolle im Schwerpunkt ist, die Fähigkeiten aufzuklären und im Cyber- und Informationsraum wirken zu können.
Neben den USA entwickeln heute Israel, China und Russland offensive Cyberwaffen. Der Iran und Nordkorea gelten ebenfalls als hochaktiv und kompetent. Auch England, Frankreich, Taiwan und viele andere Nationen streben nach offensiven Fähigkeiten.
Da haben wir gerade die Situation, dass irgendwie alle Staaten sagen, wir machen das irgendwie auch offensiv, aber mindestens defensiv. Und da kommen wir im Augenblick auch in diese klassischen Rüstungsspiralen wieder rein, weil alle reden davon, sie wollen was machen. Und das treibt natürlich sozusagen eher die Militarisierung unglaublich voran und nicht eine Rationalisierung, wo man pragmatisch sagt, okay, lass uns bitte mal drüber reden, wie wir diese Domäne friedlich nutzen können.
Im Abschlussbericht des deutschen Aufbaustabes Cyber- und Informationsraum von 2016 dagegen heißt es:
Breites Verständnis ist, dass zur Durchführung wirkungsvoller Cybermaßnahmen immer defensive und offensive Fähigkeiten erforderlich sind.
Cyberkrieg sei effektiv, bezahlbar und ganz leicht zu leugnen, meint der finnische Sicherheitsexperte Mikko Hipponen. Mitunter auch tödlich.
For example, late last year, there were attacks targeting the smartphones of Ukrainian artillery.
Ende letzten Jahres zum Beispiel gab es Angriffe auf die Smartphones von ukrainischen Artilleriesoldaten, Angriffe aus Russland. Die Smartphones wurden mit einem Virus infiziert, um den Aufenthaltsort der Soldaten herauszufinden. Und diese Orte haben die Russen dann beschossen und die Soldaten getötet.
Cyberwaffen werden eingesetzt, um Militär- und Industrieanlagen zu beschädigen, um millionenfach Dokumente und andere Datensätze zu stehlen, um durch Propaganda Wut, Konfusion und Ohnmacht zu erzeugen. Oder um einfach mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Der wohl berühmteste Fall ist das Stuxnet-Virus, das 2010 iranische Uranzentrifugen zerstörte, höchstwahrscheinlich eine israelisch-amerikanische Koproduktion. 2012 soll wiederum der Iran schwere Schäden beim saudischen Ölkonzern Aramco angerichtet haben. 2015 machte ein Hack des Deutschen Bundestages wochenlang Schlagzeilen. Vor 4 Wochen erst meldete die New York Times, Präsident Obama habe 2014 den Befehl gegeben, das nordkoreanische Raketenprogramm zum Absturz zu bringen. Worauf bereitet die Bundeswehr sich vor?
Be prepared for the unknown and the unpredictable.
Ursula von der Leyen 2015 auf einem Workshop zu hybrider Kriegführung.
Das Wichtigste ist, dass die Bundeswehr mit den Cyberfähigkeiten genauso arbeitet, wie sie in allen anderen Dimensionen auch arbeitet.
Die Verteidigungsministerin forciert den Aufbau offensiver Fähigkeiten. Ihr General stimmt zu.
Ich denke mal, das ist notwendig, diese Fähigkeiten zu haben. A, weil es auch andere Staaten gibt, die diese Fähigkeiten aufbauen. B, sie können eigentlich nur wirksam verteidigen, wenn sie auch wissen, wie ein Angreifer tickt. Und das Dritte ist natürlich, Sie müssen auch üben können. Und wenn Sie üben wollen, müssen Sie sogenanntes Red Teaming machen. Also auch dazu brauchen Sie bestimmte Fähigkeiten.
Das Red Team, das rote Team, übernimmt bei einer Übung stets die Rolle des Angreifers.
Wir bieten nicht letale Möglichkeiten von Wirkung im Rahmen des militärischen Konzerts.
Für sogenannte rechnergestützte Kampfhandlungen betreibt die Bundeswehr schon seit 2006 die Abteilung Computernetzwerkoperationen, kurz CNO, in Rheinbach bei Bonn. Sie wird jetzt mit 20 zusätzlichen Dienstposten zu einer rund 80-köpfigen Einheit und soll weiter wachsen. Das Ziel?
Der Aufbau zusätzlich erforderlicher, zeitgemäßer Fähigkeiten zur Durchführung von Cyberoperationen.
Wir müssen die Initiative wahren können, wenn es denn notwendig ist. Und wenn das Parlament uns sagt, wir sind mandatiert.
Wie offensiv dürfen deutsche Cyberkrieger agieren?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dem Bundesverteidigungsministerium selber ganz klar ist.
Friedensforscher Reinhold ist skeptisch.
Wenn so ein äußeres Lagebild angelegt werden sollte, müssten ja Soldaten im Friedensfalle sozusagen die ganze Zeit schon in fremden Netzwerken unterwegs sein, also auf fremden Territorien unterwegs sein. Das sollen sie nicht, das dürfen sie nicht und das dürfen sie auch aus guten Gründen nicht.
Das ist der Haken. Wer im Cyberspace angriffsfähig sein oder auch nur, wie die Militärs das gerne nennen, die Lage aufklären will, muss lange vor einem möglichen Angriff in fremde Systeme eindringen und sich dort einnisten, um Funktionen, Schwachstellen und Zugänge zu erkunden. Bisweilen sind es Jahre. Die Opposition im Bundestag fürchtet einen Tabubruch. Eine parlamentarische Kontrolle solcher Vorfeldaktivitäten, warnt Reinhold, sei quasi unmöglich.
Im persönlichen Gespräch wurde mir erzählt, wurden durch einen Raum mal geführt, da standen ganz viele Computer. Da wissen wir aber nicht, was die machen. Wo meines Erachtens auch gar kein strategisches Konzept dahinter ist, zumindest kein offizielles, wo mal Erklärung geschaffen wurde, was wollen wir damit, wofür haben wir die. Dann hieß es ja vor ein paar Jahren plötzlich, die Anfangsbefähigung zum Wirken in Fremdnetze wäre da. Okay, das kam ja selbst für Verteidigungspolitiker aus heiterem Himmel.
Mein Name ist Mike Dams, ich bin Stabsgefreiter, eingesetzt als
IT-Soldat. Ich bin IT-Systemelektroniker an Bord einer Fregatte der Klasse 1.
Mein Name ist Theresa Schönburg. Ich mache gerade meinen Masterabschluss in Technologiemanagement und Wirtschaftsinformatik an der Universität der Bundeswehr in München.
Das neue Kommando hat noch ein Problem, das Personal. Im Augenblick, verrät der General, liege die Zahl der nicht besetzten IT-Posten im vierstelligen Bereich.
Aber wir reden da natürlich über eine kleine, spezialisierte Klientel, wo wir sehr genau schauen werden, müssen das Soldaten sein, können das zivile Kolleginnen und Kollegen sein, müssen das Berufsbeamte sein oder können das auch auf Zeit eingestellte Kolleginnen und Kollegen sein.
Computer-Nerds sind eher anarchisch veranlagt, schwer zu begeistern für Drill und Uniform.
Wir müssen natürlich auch gucken, dass sie bestimmte Randbedingungen erfüllen, letztendlich zu unserer demokratischen Grundordnung stehen.
Mein Name ist Marcel Schormanns, ich bin 19 Jahre alt.
Die Bundeswehr buhlt derzeit ohnehin mit einer massiven Kampagne um Nachwuchs.
Mein Name ist Verena Nitsch.
Beklebt Bushäuschen, produziert Seifenopern, wirbt täglich auf Jobbörsen, Studientagen und Ausbildungsmessen. An der Bundeswehr-Universität München entsteht ein neuer Cyber-Forschungsbereich und eine Kaderschmiede.
Dort wird unter anderem eingerichtet werden ein Studiengang Cyber Security mit dem Ziel, 70 Absolventen pro Studienjahrgang für die Bundeswehr zu gewinnen. Das ist auch eine, denke ich mal, wichtige Maßnahme im Rahmen der Attraktivität.
Besonders IT-Spezialisten finden das super.
Eine Herausforderung, sagt Fregattenkapitän Ruth.
Die Talentsuche ist schwierig. Wir hoffen ja sehr darauf, dass die Talente uns finden.
Das Cyberkommando, sagt Ruth, habe keine Angst vor Hackern.
So ein Hacker mag relativ wirr erscheinen, aber ich bin davon überzeugt, ein Hacker ist ausgesprochen sortiert und sehr sorgfältig, zumindest in dem, was er tut.
Auch das Nerd-Klischee vom blassen Nachtmenschen, der zu viel Pizza isst, schreckt ihn nicht.
Also ich will auch nicht, dass jeder, der übergewichtig ist und viel Zeit am Computer verbringt, plötzlich eine Uniform trägt. Aber ich glaube, es gibt durchaus eine valide Schnittmenge von Leuten, die so etwas machen.
Zur Vorbereitung des Cyberkommandos waren die Planer viel unterwegs.
Wir haben uns überall umgeguckt. Wir haben ganz viele gute Ideen gesehen, aber sie finden nirgendwo einen, der eine Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum aufbaut. Da sind wir die Einzigen.
Planer Ruth lächelt stolz. Kritiker sagen, Deutschland sei im Cyberbereich äußerst schleppend gestartet.
Das stimmt. Es kann vielleicht auch behauptet werden, wir hätten den Anfang verschlafen. Und wir haben jetzt schmerzhaft und langwierig unsere Hausaufgaben gemacht, aber ich glaube, wir haben die guten Schlussfolgerungen gezogen. Und jetzt geht's los.
Cyber Commando. Hacker haben so keine Chance mehr.